Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zwei Brüder in dem Alter tragen gemeinsam eine Laterne. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erlebt habe. Auch mit vier Jungs nicht, aber toll, wenn das geht. Im Jahre 2008 wurde der spätere amerikanische Präsident Barack Obama von vielen gefeiert, auch in Berlin zum Beispiel, fast schon wie ein Messias. Vielleicht können sich manche daran erinnern. Im Laufe seiner Amtszeit hat der Friedensnobelpreisträger einiges von dem Glanz in der Öffentlichkeit verloren. Man kann in der Politik halt nicht einfach so umsetzen, wovon man träumt und was man versprochen hat. Danach wurde der nächste amerikanische Präsident, Donald Trump, von den Anhängern seiner republikanischen Partei als großer Heilsbringer gefeiert. Er wollte die USA wieder zu wahrer Größe führen. Manche warten immer noch darauf, dass er es tut. In gewisser Hinsicht hat er aber auch ein Trümmerfeld hinterlassen. In Deutschland wurden in den letzten Jahren, das habe ich tatsächlich besonders bewusst im Kopf, immer wieder mal Politiker sehr hoch gejubelt. Das ging mitunter ganz schnell. Man sucht ja heute nach Persönlichkeiten, die mal wieder für etwas stehen. Aber mindestens genauso schnell, wenn nicht schneller, wurden diese von ihrer Partei als Hoffnungsträger gefeierten Personen in rasanter Geschwindigkeit in der öffentlichen Anerkennung wieder runtergefahren. Das ist schon verrückt für meine Beobachtung. Heute sind sie fast von der Bildfläche verschwunden, diese Personen. Sie könnten Namen nennen, möchte ich aber nicht. Das kann auch Sportlern so gehen, zum Beispiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. 2014 noch Weltmeister, schon relativ bald darauf schwer kritisiert. Heute guckt kaum noch jemand zu, wenn sie spielen, sogar Fußballfans nicht mehr. Menschliche Begeisterung kann schnell verfliegen. Vielen Dank, Axel Kairis, für die Einführung in den Palmsonntag, in der es auch um den Jubel und um die Träume der Massen geht. Am Ende seiner Zeit auf dieser Erde wurde Jesus Christus in Jerusalem mit Jubel empfangen. Wir lesen den Bericht davon einmal nach dem Johannesevangelium Kapitel 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen, also auf dem Jungtier eines Esels. Das verstanden seine Jünger zunächst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Die Menschenmenge ist begeistert von Jesus. Aber, wie eben angedeutet, menschliche Hochstimmung verfliegt oft schnell wieder. Und zwar, wenn die Bejubelten nicht das machen, was sich die Jubelnden von ihnen versprochen haben. Dann ist alles wieder vorbei. Jesus hat die Erwartungen vieler nicht erfüllt. Es könnte sein, dass dir das in deinem Leben auch schon oft so gegangen ist, dass Jesus deine Erwartungen nicht erfüllt hat. Deshalb fragen wir heute am Palmsonntag danach, Was kannst du von Jesus erwarten? Was kannst du von Jesus erwarten? In zwei Abschnitten wollen wir das in den Blick nehmen, was Jesus in unser Leben bringt, wo wir ihm glauben. Erstens, menschliche Enttäuschung. Zweitens, göttliche Zukunft sollte es eigentlich heißen. Ich habe das im Laufe der Vorbereitung geändert, offensichtlich hier vergessen umzuändern. Oh, ja, waren mal drei Punkte, also nur noch zwei. Vielleicht habe ich hier noch die alte Fassung drauf, ich weiß auch nicht. Wir machen es jetzt so. Menschliche Enttäuschung. Die Stadt Jerusalem ist voll von Festpilgern. Also es soll ein Vielfaches von der sonstigen Bevölkerung zum Passafest in der Stadt gewesen sein. Die kommen jetzt Jesus, also wahrscheinlich nicht alle, aber eine Menge kommt Jesus aus der Stadt entgegen. Ja, man holt ihn ab. Sie jubeln ihm zu, sie legen Palmzweige wie einen roten Teppich aus. Die wachsen nicht in Jerusalem, die haben sie mitgebracht, aus Festgründen, vielleicht sogar noch vom Laubhüttenfest vorher. Jedenfalls wird er empfangen wie ein König. Das wird deutlich. Was die Menge ruft, macht deutlich, dass sie Jesus für den von Gott gesandten Retter halten, für den Messias. Palmen sind Zeichen der Freude und des Sieges. Auch Zeichen der Freiheit und auch Zeichen des Messias. So sollte Jesus mal hier in Ratzeburg gefeiert werden, ihr Lieben. Das wäre das Ziel meiner Träume. Wirklich? So? Kurze Zeit später feiert niemand mehr Jesus. Im Gegenteil. Die einen schreien, kreuzige ihn. Die anderen verstecken sich. Die nächsten feiern nicht Jesus, sondern dass sie endlich ihr Ziel bekommen haben, nämlich die führenden Juden. Niemand feiert mehr Jesus, weil sie alle bitter enttäuscht sind. Es wird nicht die römische Besatzungsmacht aus der Stadt vertrieben, als Jesus da einzieht. Das musste doch nun passieren. Die äußeren Probleme müssen weg. Es dauert nicht lang, da wird er von den jüdischen Führern gefangen genommen und an die Römer ausgeliefert. Er wird zu Unrecht verurteilt und verspottet und gefoltert. Und dann an einem Holzbalken hingerichtet. Jesus hatte seinen Freund Lazarus wieder zum Leben erweckt, nachdem dieser gestorben war. Und die Nachricht davon wurde rumerzählt. Das ist auch einer der wesentlichen Gründe, ja, warum die Leute ihn jetzt so bejubelt haben. Das wollen wir natürlich. Und da hatten sich natürlich ganz bestimmte Erwartungen auch dran geknüpft, was der denn noch so alles macht. Und das machte er nicht. Die Leute begrüßen Jesus als einen nationalpolitischen König. Und damit wird die politische Spannung in Jerusalem äußerst gesteigert. Denn die römische Besatzungsmacht hatte immer zum Fest eine extra Garnison in der Stadt, die sofort eingreifen können, wenn irgendein Aufruhr passiert, wenn irgendwie der Eindruck entsteht, jetzt wollen sich die Juden, wie so oft in ihrer Geschichte, mal wieder gegen die römische Besatzungsmacht erheben. Tja, und das fürchteten natürlich die Pharisäer, dass die Römer ihnen die Selbstverwaltung wegnehmen und sie nicht mehr die Bosse sind. Sie hatten längst vorher beschlossen, Jesus umzubringen. Der musste weg. Sie sind doch die religiösen Führer. Die Leute dürfen nicht diesem da nachlaufen. Und der Messias kann er ja nun nicht sein. Das war ja nun klar. Der König von Israel würde sich ja ganz anders verhalten wie dieser Jesus. Sie sind neidisch, lesen wir an anderen Stellen. Weil die Leute ihm nachlaufen. Er muss weg. Seine Jünger, mindestens mal die 12, vielleicht noch andere, verstehen nicht mal Bahnhof an dieser Stelle. Jetzt ist für sie die Welt noch in Ordnung. Ja, die Leute erkennen endlich, dass Jesus der Retter der Welt ist. Wie klasse! Das ist ja auch nicht nur deshalb schön, weil man dann einfach mal nicht mehr alleine dasteht. Weil man mal nicht mehr als dumm gilt, wenn man an ihn glaubt. Allein dafür ist es doch schön, wenn sie alle mal Jesus zujubeln. Aber wahrscheinlich hatten sie auch einen wichtigeren Grund. Die Menschen müssen doch erkennen, wer hier zu ihnen kommt, damit sie bereit werden für das, was er mit ihnen tun will. Und nun schildert Johannes, einer von ihnen, dass sie erst nach dem Tod von Jesus und nach seiner Auferstehung, was mit Verherrlichung gemeint ist, verstehen, dass sich hier erfüllt, was vom Messias seit Hunderten von Jahren vorausgesagt war. Erst dann verstehen sie es. In kurzer Zeit werden sie erstmal bitter enttäuscht sein von Jesus, weil er nicht macht, was sie dachten, weil sie selbst in Lebensgefahr geraten werden aufgrund ihrer Freundschaft zu Jesus. Und das ist eine Frage, die auch heute viele bewegt, die an ihn glauben. Wie kann es denn sein, dass der Jesus der Allerhöchste ist und wir als seine Leute dann doch so oft Schlechtes erleben und er doch so oft nicht einzugreifen scheint? Wie kann das sein? Bei so einem Gott, wie können Christen dann in Krisen geraten? Jede Krise, in die wir Menschen kommen, ob nun miteinander vielleicht oder persönlich, so viel möchte ich schon mal ankündigen, hält einen Gewinn für uns bereit, den unsere Vorstellung vom Leben bisher noch nicht enthalten hat. Und manchmal müssen wir durcheinander kommen, wenn wir etwas Neues entdecken wollen. Vielleicht sogar immer. Jedenfalls ab einem gewissen Alter, fürchte ich, ist das so. Und Jesus will uns aus der Täuschung holen. Er enttäuscht uns. Wir haben uns getäuscht und Jesus hebt das auf, weil er noch Besseres für uns will als wir selbst. Das bewegt mich bis heute, was ein junges Ehepaar erlebt hat, die ich vor vielen Jahren mal begleitet habe. Und leider ist es kein Einzelfall. Da haben die geheiratet und schnell, mitunter schon nach wenigen Jahren, tritt Eintönigkeit in die Ehe ein. Man bemüht sich nicht mehr aktiv um den anderen. Man kämpft nicht mehr darum, den anderen zu lieben. Entschuldigung. Man ist mehr mit sich selbst befasst und mit seinen beruflichen Wünschen und Träumen und sonstigen Zielen. Man lässt sich gehen. Und dann, wenn es öde genug geworden ist, erscheint vielleicht ein anderer Mensch am Horizont. Mit dem fühlt sich das wieder frisch und lebendig an. Beide haben intensiv in der Jugendarbeit mitgemacht. Intensiv. Die haben beide Jesus beim Eingreifen auf frischer Tat ertappen können. Oftmals haben wir Sachen zusammen mit Jesus erlebt. Aber im Blick auf die eigene Ehe wurde es mühsam. Vielleicht betet man, Gott möge helfen. Aber es wird nicht von alleine einfach besser. Man besucht eine Ehetherapie. Aber es entsteht nicht, was man wollte. Dass der andere sich ändert und es wieder schön wird einfach. Ich müsste mich selbst intensiv damit befassen, was an mir schief liegt und was ich dem anderen schuldig geblieben bin. Das ist aber mühsam und da kann man leicht dran vorbeigehen. Und dann sehe ich vielleicht keine Chance mehr, dass es für mich nochmal schön wird. Und was Gott in seinen Geboten zu ihr sagt, erscheint einfach nicht mehr lebbar, denn er scheint uns ja im Stich zu lassen. Das habe ich mal auf einem Kongress von einem Referenten gehört, dessen Ehe kaputt ging. Gott hat kein Wunder getan. So nach dem Motto, tja, was sollen wir denn dann noch machen, wenn Gott kein Wunder tut? Und dann lasse ich mich vielleicht auf den anderen Menschen ein und meine Ehe zerbricht. Oder sie zerbricht anders. Und damit auch das Vertrauen auf Gott, der angeblich nicht geholfen hat. Und was mich immer schmerzt, sobald ich an die beiden denke, und das ist immer wieder der Fall, ist, dass keiner von beiden zurzeit in einer lebendigen, liebevollen Beziehung mit Jesus lebt. Das tut mir weh. Es geht hier nicht um mich, aber deshalb habe ich das sehr präsent. Seit ich Gott kenne, ist er dabei, mein Verständnis von dieser Welt und meinem Leben ganz und gar von da aus zu gewinnen, dass Jesus für uns an unserer Stelle und zu unseren Gunsten gestorben und dann von den Toten auferstanden ist. Das ist das Zentrum, was wir mit einem leeren Kreuz ja symbolisieren. Ich täusche mich dabei immer wieder, weil ich oft von meinen eigenen Vorstellungen ausgehe, was in meinem Leben und im Leben anderer passieren müsste. Wir haben von uns aus im Grundsatz, aus meiner Sicht, viele falsche Erwartungen, was Gott in unserem Leben und in unserer Welt tun muss. Deshalb kommt es uns auch so vor, als ob seine Gebote nichts mit unserem Leben zu tun haben. Mindestens dann, wenn es darauf ankommt. Wir finden die ja total gut, solange es keine Schwierigkeiten gibt. Wir meinen das, und das ist in unserer Wohlstandsgesellschaft, glaube ich, potenziert worden jetzt mittlerweile. Wir meinen, dass Glücksgefühle die Hauptsache in unserem Leben seien. Was nützt es dir aber, wenn du in deinem Leben vor lauter Glück nur so sprühst, aber dich von Gott nicht mit seinem Wesen beschenken lässt, das eben dazu bereit ist, für andere Menschen und an anderen Menschen zu leiden? Deshalb kann ich und kannst du von Jesus in der Zukunft die Enttäuschung deiner menschlichen Ideen erwarten. Das kannst du von Jesus erwarten. Und dabei sollten wir uns daran festhalten, dass Gott viel mehr für uns hat, als wir uns ausdenken können. Darum geht es als zweites, jetzt bin ich gespannt, jawohl, da ist es jetzt geändert, göttliche Zukunft. Göttliche Zukunft. Menschliche Enttäuschung zuerst, jetzt göttliche Zukunft. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Eine Anrede aus mehreren prophetischen Stellen. Die handeln alle vom Retter dieser Welt. Und dieser Zuruf gilt den Herzen, die verzagt sind, die verzweifelt sind, die merken, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Jesus hat uns aufgeschrieben, Johannes hat uns aufgeschrieben, dass Jesus das Jungtier eines Esels gefunden hat. Das Finden ist sehr interessant. Hier zusammengefasst, die anderen Autoren der Evangelien beschreiben das ausführlicher. Jesus hat seinen Freunden gesagt, pass mal auf, geht mal in die Stadt. Da und da beschreibt ihnen das ganz genau. Ich kann ja nicht so gut beschreiben, wenn mich Leute nach dem Weg fragen und so oder wie jemand aussieht. Also kann man gleich vergessen. Aber er beschreibt ihnen das. Und sie finden das genauso vor und nehmen dieses Tier mit. Da merkt man, dieses Finden war doch sehr aktiv. Der wusste auch, was er sucht. Er hat das also mit voller Absicht gemacht. Kommt er auf dem Jungtier eines Esels. Was ist denn das für ein Gefährt, hätte ich fast gesagt. Für ein Geritt. So kommt doch kein König irgendwo in eine Stadt, in der er die Herrschaft antreten will. Ich bin wieder kurz davor zu sagen, Mensch Jesus, also muss man dir dann immer helfen? Nein. Jesus erliegt hier keiner Verlegenheit, es ist bewusst. Er wollte nicht auf einem Streitross kommen, wie Könige zu tun pflegen. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, dass er eine Heeresmacht anführt, die bei Bedarf eingreifen kann, wenn hier die Leute nicht spuren. Die seine Feinde vernichten kann. Das hätte er alles können, ihr Lieben. Wie kein anderer hätte er das können. Hätte nicht mal mit den Fingern schnipsen müssen. Nein, hier kommt der Sohn des Allmächtigen, des Allherrschers, wie es wörtlich heißt, und reitet mit Absicht auf einem Tier, das nicht seine Größe, sondern seine Niedrigkeit zum Ausdruck bringt. Das nicht seine Haltung dient mir alle deutlich machen soll, sondern die Haltung, ich komme, um euch zu dienen. Stets zu Diensten. Er kommt als Helfer zu uns. Er kommt zu uns und er kommt für uns. Menschlich gesehen müsste er gegen uns kommen. Aber er kommt so, dass du ihm folgen kannst, aber nicht musst. Er kommt als der Retter. Jemand sagte, mit Jesus bekommen wir nicht das, was wir wollen, sondern den, den wir eigentlich zutiefst suchen. Gott hat dich nicht nur für ein leichtes und bequemes Leben in dieser Welt geschaffen. Das ist ihm viel zu wenig. Jesus ist gekommen, um dich in seine Liebe eintauchen zu lassen und dir das Leben in Gottes herrlicher Ewigkeit zu schenken. Dafür zahlt er jeden Preis. Dazu ist ihm in dieser Welt jedes Opfer recht. Und wenn es sein eigenes Leben ist. Dass er Lazarus von den Toten auferweckt hat, war so eine Ankündigung davon. Die Leute haben es missverstanden. Die dachten, jetzt macht er immer alles, was uns kaputt geht, einfach wieder heil in dieser Welt. Das kann er ja auch. Das macht er ja auch. Ja, wir zweifeln an Gott und daran, dass er uns liebt, wenn uns was schief geht und wenn irgendwas kaputt geht. Wissen wir eigentlich, wovor er uns bewahrt hat? Und wie oft schon? Und warum? Und wir Menschen erzählen dann ja gerne. Ich habe da selbst einiges auch von erlebt, wie Gott Menschen heilt, wie er ins Leben eingreift. Und dann tun wir immer irgendwie beim Erzählen, so kommt mir das mittlerweile längst vor. Deswegen, ich mache es trotzdem, aber manchmal kommt es mir vor, als ob wir dann auch gerne ein bisschen vermitteln wollen. Gott handelt dann, wenn ich sehe, dass er es war. Wenn das passiert, was ich wollte, dann hat Gott eingegriffen. Ja? Wozu erzählt man sich sonst die ganzen Wundergeschichten? Also natürlich auch aus guten Gründen. Ist ja toll, wenn wir miteinander Gott danken und bejubeln können. Das ist auch vollkommen angemessen. Aber mitunter erzählen wir es, weil ja, wir haben wieder eine Gebetserhörung erlebt. Aber wir erzählen nicht, dass es auch eine Gebetserhörung gewesen sein kann, dass ich was ganz anderes erlebt habe, als ich wollte. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, ihn zu erkennen, wie er zu ihnen wirklich ist und dass er für sie und diese Welt das Beste macht. Dass es das Beste ist, wenn das geschieht, was Gott will. Jesus ist gekommen, damit wir entdecken, dass nur Gott Gott ist und dass nur Gott zum Gott taugt und nicht wir. Helmut Thielicke, ein inzwischen verstorbener Theologe aus Hamburg, der war am Michel, erzählte einmal von einem Besuch, den er gemacht hat. Ein sehr wohlhabender Kirchenvorsteher hatte mich zum Tee in sein schönes Haus gebeten. Ich drückte mein Bedauern aus, dass die Bomben des Krieges dieses Haus auch nicht verschont hätten. Da antwortete er, sprechen Sie nicht von Bedauern. Auch bei diesem Verlust habe ich die Gnade Gottes erfahren. Gott hat mir nämlich gerade so wenig Raum gelassen, dass ich nach dem Kriege keine Flüchtlinge aufnehmen musste. So stufen wir Gottes Eingreifen ein. Ich muss keinen Menschen lieben, dann tut Gott mir Gutes. Wie schön. Man kann das ja so leicht hören. In heutiger Zeit ja, ist das ja nun brandaktuell. Und dann kommentiert Thielicke dazu, der Mann war wirklich fromm. Er betete und auch die sozialen Bemühungen um seinen Betrieb waren ihm eine Herzensangelegenheit. Dass aber auch die Wohnraumfrage etwas mit Gott und dem Nächsten zu tun hatte, war ihm offensichtlich noch nicht klar geworden. Und ich finde, man merkt daran, wie auch wir Glaubenden es immer noch nötig haben, dass unser Herz anders wird. Im Jahre 1963 gab es in Afrika in einem kleinen Dorf mit dem Namen Ruanda einen einheimischen Pfarrer namens Jona. Als ein Krieg zwischen zwei Stämmen ausbrach, wusste dieser Pfarrer, dass er in Lebensgefahr war, aber er weigerte sich, sein Dorf zu verlassen. Eines Abends wurde er mit zwei anderen Dorfbewohnern abgeholt von feindlichen Soldaten und zu einer Brücke gebracht. Alle drei sollten dort erschossen werden. Als die Gruppe zu der Brücke kam, bat der Pfarrer um Erlaubnis, ein paar Notizen in sein Tagebuch zu schreiben. Als erstes schrieb er: Wir gehen jetzt in den Himmel. Und dann schrieb er in aller Seelenruhe ausgerechnet einen Finanzbericht für seine Kirche. Er wollte die Kirchenkasse, die in seinem Hause war, in einem ordentlichen Zustand hinterlassen. Als die Soldaten die Hinrichtung an diesem Geistlichen durchgeführt hatten, fühlten sie sich so beschämt, dass sie keine weitere Gewalttat vollbringen konnten. Die anderen beiden wurden freigelassen. Jesus ruft uns dazu, ihm zu folgen auf seinem Weg, auf dem er uns und der Welt nicht unbedingt gibt, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Das Erste kann auch mal geschehen, also das, was wir wollen. Das Zweite aber, das, was wir brauchen, ist sein Ziel. Und dass unser Wille in seinen hineinfindet. Was kannst du von Jesus erwarten? Jesus ist der König des Universums. Er gibt uns nicht immer, was wir wollen, aber immer, was wir wirklich brauchen. Er hat deinen Tod auf sich genommen, damit du sein Leben erfahren kannst. Er möchte dich mit seiner Liebe und Hingabe für dich und für jeden anderen Menschen erfüllen. Amen.